Endlich, mit der üblichen brasilianischen Verspätung, setzt sich der Zug in Bewegung. Er marschiert, die Frauen in langer Reihe mit ihren Krügen zu Häupten voran, sehr langsam durch die Stadt, denn alles will den Zug sehen. Von den Türen, von den Fenstern winkt und jubelt es, »Viva o Senhor de Bonfim«, die alten Leute haben sich ihre paar armen Strohstühle aus den Wohnungen auf die Straße gestellt, um nur nichts zu versäumen. Für diese Genügsamsten der Welt, für das brasilianische Volk, ist ja ein Anblick schon ein Fest. Da dieser Zug mit den steil getragenen Krügen, aus denen kein Tropfen verschüttet werden soll, fast 2 Stunden dauert, waren wir in die Kirche vorausgefahren, um ihn dort zu erwarten. Aber schon war die Kirche voll. Frauen, Männer, unzählige schwarze, lachende Kinder drängten dort in Erwartung des Fests, einer an den anderen gepresst. Hoch oben die Fenster, die Sakristei, die Stufen, alles war schon überflutet von wolligen Köpfchen und zitternd vor Erwartung. Aber, ich begriff es erst später, gerade diese Erwartung steigert bei diesen leicht erregbaren Spannung zu einer Art sinnlicher Lust. Und als ein erster Böllerschuss meldete, dass an einer Biegung unten am Wege die Spitze des Zuges gesichtet sei, entstand eine Explosion des Jubels, wie ich es selten gesehen. Die schwarzen Kinder patschten in die Hände und stampften vor Freude, die Erwachsenen schrien »Viva o Senhor de Bonfim«, die ganze breite Kirche dröhnte für eine Minute von diesem Jubelschrei. Aber noch war der Zug weit. Die Erregung wuchs, man konnte es an den gespannten Gesichtern sehen, immer mehr ins Ekstatische. Bei jedem Böllerschuss ein neuer Aufschrei, »Viva o Senhor de Bonfim«, ein neues Klatschen und Tosen und immer heftiger und heftiger. Ich muss gestehen, dass etwas von dieser gestauten Ungeduld, von dieser geballten Leidenschaft der Masse in mich überging. Und näher und näher. Endlich traten die ersten Frauen des Zugs hoheitsvoll durch das Kirchentor, um die Blumen fromm vor dem Altar niederzulegen. Ich sah von oben, wie sie durch ein prasselndes Spalier von Schreien aufrecht schritten und ringsherum das Wogen der dicht aneinandergepressten Köpfe, die 1000 aufgerissenen wilden Lippen mit dem einzigen Schrei »Viva o Senhor de Bonfim! Viva o Senhor de Bonfim!« Man spürte deutlich eine geballte Erwartung. Es war wie ein riesiges schwarzes Tier, das sich auf seine Beute stürzen will. Endlich kam der ersehnte Augenblick. Mit geschulter Energie drängten einige Polizisten die Menge von der Kirchenmitte zurück, um die Fliesen freizulegen, die gescheuert werden sollten. Wasser wurde aus den Krügen unter fortwährenden tobenden Jubelrufen der Menge auf den Boden gegossen und die ersten nahmen die Besen. Aber diese Ersten taten es noch in einer frommen, einer demütigen Art, ganz in der ehrfürchtigen Absicht, einen religiösen Dienst zu verrichten. Sie verbeugten sich zuerst vor dem Altar und schlugen das Kreuz. Aber bald waren die anderen, die gleichfalls dem Heiligen dienen wollten, nicht mehr zu halten. Die Ungeduld des Wartens, das Schreien, das Jauchzen hatte sie ekstatisch gemacht. Und plötzlich begann inmitten der Kirche ein Treiben wie von 100 schwarzen Teufeln. Einer riss dem anderen den Besen weg, oft waren es 2, 3, 10, die an einem Stiel durch die Kirche fuhren. Andere, die keine Besen hatten, warfen sich hin und rieben mit den nackten Händen die Erde. Und jeder schrie, »Viva o Senhor de Bonfim«, die Kinder mit ihren kleinen, gellenden Stimmen, die Frauen, die Männer, es war ein Lustschreien schon, die tollste Massenhysterie, die ich jemals gesehen. Da warf ein Mädchen, sicher sonst still und zurückhaltend, sich von den ihren losreißend die Hände hoch und gellte, das Gesicht lusthaft wie eine Bacchantin verzückt, »Viva o Senhor de Bonfim! Viva o Senhor de Bonfim!« bis ihr die Stimme brach. Eine andere, die vor Schreien und Toben ohnmächtig geworden war, wurde hinausgetragen und zwischendurch tobten die tollen Teufel und rieben und schrubbten und fegten, als sollte ihnen das Blut unter den Nägeln vorspringen. Etwas so ungeheuer Hinreißendes und Ansteckendes war in diesem religiös lustvollen Fegen, dass ich nicht sicher war, ob ich nicht selbst, wenn ich mich inmitten dieser Exaltierten befunden hätte, einen solchen Besen an mich gerissen hätte. Es war eigentlich die erste Massentollheit, die ich gesehen und noch gesteigert in ihrer Unwahrscheinlichkeit dadurch, dass sie in einer Kirche geschah, ohne Alkohol, ohne Musik, ohne Stimulanzien und mitten am Tag unter einem glorreich strahlenden Himmel. Aber das ist das Geheimnis von Bahia, dass hier noch von den Ahnen her sich das Religiöse mit dem Lusthaften im Blute geheimnisvoll verbindet, dass Erwartung oder monotone Erregung besonders bei den Negern und Mischlingen solche unerwartete Rauschempfänglichkeit auslöst. Nicht zufällig ist ja Bahia die Stadt der Candomblés und jener Makumba, in der alte, blutige afrikanische Riten sich mit einem Fanatismus für das Katholische auf sonderbarste Weise verbinden. Über diese Makumba ist viel geschrieben worden. Und jeder Fremde rühmt sich, durch einen besonderen Freund eine echte gesehen zu haben. In Wirklichkeit hat die Sonderbarkeit, die Fremdartigkeit dieser Riten, trotzdem die Neger sie vor der Polizei vorsichtig geheim halten mussten, den Wert einer Kuriosität erlangt und längst zu solchen pseudo-echten Inszenierungen geführt, wie in Indien die Darbietungen der von Cook für die Fremden engagierten Yogis. Auch die Makumba, die ich gesehen, war, ich gestehe es ehrlich ein, zweifellos gestellt und inszeniert. Um Mitternacht in einem Wald über Gestein und Gestrüpp eine halbe Stunde lang steigend und stolpernd, die Schwierigkeit der Zugänglichkeit soll die Illusion des Verbotenen und Geheimnisvollen steigern, kamen wir zu einer Hütte, wo bei spärlichem Licht ein Dutzend Neger und Negerinnen versammelt waren. Sie schlugen auf Pauken den Takt und sangen im Chor eine einzige Melodie, immer dieselbe, immer dieselbe, immer dieselbe, und schon diese Monotonie erregte und machte ungeduldig. Dann kam der Zauberer mit seinen Tänzen und seinem Opfer, immer wieder dazwischen von dem scharfen Zuckerschnaps trinkend und Tabak zerkauend, und es wurde getanzt und getanzt und getobt bis ins Epileptische, da der erste hinfiel mit starren Gliedern und verdrehten Augen. Ich wusste in jedem Augenblick, dass all dies vorbereitet und gelernt war. Aber dennoch, durch das Tanzen, Trinken und vor allem die grauenhafte, nervenaufpeitschende Monotonie der Musik war Rauschhaftes selbst in dem Spiel, dasselbe Rauschhafte wie in der Kirche Seigneur de Bonfim, wo die Lust am Lärm, an der Ekstase um der Ekstase willen, die friedlichsten, stillsten Menschen überwältigte. Auch hier wie in allem, was in Brasilien sonst schon vom Neuzeitlichen abgeschliffen, in seinen Ursprüngen verdeckt und von Europäischem überwachsen ist, all das, das Urtümliche, das Bluthafte und Ekstatische, verschollene Seelenepochen, ist hier in Bahia in geheimnisvollen Spuren noch erhalten. Und in manchen seltenen Manifestationen spürt man noch hintergründig seine Gegenwart.